Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, noch zwei Hinweise zum Start. Zum einen, Schachgeflüster Podcast ist jetzt auch auf Twitter unterwegs, also da könnt ihr mir gerne folgen. Und ich poste da oder twittere den einen oder anderen Beitrag und weise natürlich auch auf neue Episoden hin. Und zum anderen habe ich einen Hinweis bekommen, dass Schachgeflüster nicht der erste Podcast in deutscher Sprache ist. Und zwar gab es in den Jahren 2012 und 2013 einen Podcast, der Schachcast hieß. Der wurde allerdings nach 21 Folgen eingestellt. Aber ich habe mitgenommen, Schachgeflüster ist nicht der erste Podcast, allerdings immer noch der einzige Schachpodcast in deutscher Sprache. Und insofern werde ich das auch entsprechend korrigieren. Ja, danke für den Hinweis auf jeden Fall. Das war mir auch neu. Das war's an Vorrede. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde. Willkommen zur 25. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Wir haben heute den 1. Mai 2020 und ich habe wieder einen spannenden Gast bei mir. Den möchte ich euch wie immer am Anfang kurz vorstellen. 1950 wurde er geboren. Ende der 70er Jahre verschlechterte sich sein Sehvermögen drastisch. 1989 wurde er zum ersten Mal deutscher Blindenschachmeister. Insgesamt gewann er 9-mal die deutsche Meisterschaft und spielte 2-mal bei Schacholympiaden als Vertreter der Weltauswahl mit. Die Schachzeitschrift Karl nannte ihn den FC Bayern München des Blindenschachs. Seine beste Elo betrug 2270. Bekannt ist er noch unter dem Namen Dieter Bischoff, doch im Jahr 2010 ging er mit seinem langjährigen Freund eine Lebenspartnerschaft ein, den er auch im Jahr 2017 heiratete. Ein ganz herzliches Willkommen bei Schachgeflüster, Dieter Riegler.
Also hallo, genau, der Michael hat mich ja schon vorgestellt, genau, was soll ich da noch zu sagen? Ich habe eben überlegen müssen, wann ich geheiratet habe, weil ich habe es schon vergessen, weil das eigentliche Datum ist der 10.10.2010, wo wir dann uns verpartnern lassen haben und das ist natürlich einfacher zu merken.
Genau. Und das war ja auch früher so, dass man als Homosexueller nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft haben durfte, ne? Und später wurde es dann rechtlich geändert, dass man auch richtig heiraten konnte. So war das, glaube ich, oder?
Genau, es wurde dann geändert. Irgendwann war es die Angela Merkel leid und hat dann selber dafür gesorgt, dass man das ändert. Ich erinnere mich daran, dass alles eigentlich eingeklagt wurde, auch die Besoldung bei Beamten und so weiter. Alles wurde eingeklagt und alle Prozesse wurden verloren, weil jeder hat sich gefragt, zum Beispiel die Spanier haben mich gefragt, warum macht er sowas? Bei uns ist das direkt in einem Schlag passiert, ohne lang rum zu machen. Gleiches für alle und Ehe für alle war einfach wichtig für uns. Ist er jetzt endlich vollzogen und jetzt redet auch keiner mehr drüber, obwohl alle klagen wollten.
Ja, also das war ein langer Weg und ich habe ja auch Jura studiert und da wurde immer gesagt, das Familienrecht ist dasjenige, was sich am dynamischsten ändert, ne, weil es sich einfach an die Gegebenheiten der Gesellschaft anpasst und weil die Wertevorstellungen der Gesellschaft sich auch ändern und insofern war das natürlich ein Prozess, den man da über die Gerichte sicher streiten musste. Aber erzähl doch mal, wenn wir schon dabei sind, von der Hochzeit. Ja, das war wahrscheinlich ein emotionales Erlebnis, was ihr da hattet, ne?
Ja, das ist diese Verpartnerschaft, die Verpartnerung am 10.10. war natürlich was besonders Schönes, zumal ich dann auch noch so den Tone Lindenmeier, der auch bei unserer Hochzeit war, die ist informell im Deutschen Blindenschachbund macht, also privat und berichtet über Blindenschach. Der hat sich darauf eingelassen, dass wir geschrieben haben, dass der Dieter Bischoff am 10.10.2010 aufhört, Schach zu spielen, was ja auch stimmte. Und daraufhin gab es dann einen riesen Aufschrei von vielen Leuten. Ich habe gar nicht gewusst, wie viele Leute mich kennen. Auch der Deutsche Blindenschach und sagt, was ist los? Ist der krank? Was macht er? Warum? Und so. Und genau, und es sagt der Toni zu mir dann nach 2, 3 Tagen, wir müssen das jetzt auflösen, sonst habe ich hier ein Problem. Und dann haben wir das aufgelöst und dann hat der Deutsche Schachbund, also der Presse, die Presse vom Deutschen Schachbund, weiß nicht mehr, was war, Frank Hoppe oder wer auch immer, gefragt, ob wir das so schreiben könnten. Und dann stand so auf der Homepage des Deutschen Schachbundes. Das war für mich schön, weil ich brauchte gar nichts mehr zu erklären. Alle haben gewusst, was ich gemacht habe, dass ich schwul bin, was auch immer. Und das war für mich sehr schön und einfach. Wo ich dann die nächsten Schachturniere gespielt habe, kamen ganz viele Menschen auf mich zu und haben mir gratuliert und haben Respekt gezeigt, auch dass ich es einfach so gemacht habe. Und das war für mich natürlich auch schön, dass ich mich nicht mehr erklären musste.
Ja, da habt ihr euch dann einen kleinen Scherz erlaubt, aber ja, ich glaube, das ist auch der beste Umgang. Du wohnst ja in Heidelberg mit deinem Partner. Du hast mir auch erzählt, dein Partner ist im Rollstuhl. Also ihr fallt schon auf da als Pärchen, ne? Zwei Schwule, davon ein Blinder, einer im Rollstuhl. Du hast im Vorgespräch, wo wir telefoniert haben, so einen schönen Satz gesagt. Ihr könnt unerkannt keinen Apfel klauen in Heidelberg. Da seid ihr schon so kleine Promis, ne?
Genau, ja, also und hab den Eindruck, dass wir auch in Heidelberg, dass man uns kennt. Und ich habe gesagt, wenn wir was klauen, dann sagt einer ein Blinder und Rollstuhlfahrer, dann brauchen wir nicht mehr weiter nachzudenken, wer es war. Genau, in Heidelberg.
Ja, wie bewältigst du denn da eigentlich deinen Alltag? Also ich weiß nicht, ob du dieses Dialogmuseum in Frankfurt kennst. Das ist so ein Museum, wo man stockfinster durch Räumlichkeiten durchgeführt wird von einem Blinden und da merkt man einfach mal so als Sehender, wie hilflos man ist, wenn man nichts sieht. Also wie schaffst du das eigentlich? Also jetzt mal abgesehen vom Schach, der Alltag ist ja viel schwieriger.
Ich muss dazu sagen, ich bin später blindet. Das kam ja nach und nach. Und ich bin nicht besonders mobil. Das heißt, erstens bin ich faul und zweitens ist es so, dass ich fast immer mit meinem Partner durch die Gegend fahre. Also ich bin nicht so mobil. Ich habe auch Angst, weil ein, zweimal ich fast überfahren worden bin. Das macht mir ein bisschen Angst, wenn ich alleine im Straßenverkehr rumlaufe. Also ich bin da nicht so mobil wie vielleicht andere Blinde. Ich kenne, ne? Das ist ansonsten geht das ganz gut. Es gibt ja Taxen. Ich fahre auch zu meinem Schachverein, wenn sie mich nicht abholen, mit dem Taxi hin. Und wir wohnen mitten in der Stadt in Heidelberg, was natürlich ein großer Vorteil ist. Genau.
Du hast gerade von deinem Schachverein erzählt. Gehen wir da drauf mal ein. Bei welchem Verein spielst du? Oder kannst du vielleicht mal, oder fangen wir mal an mit deiner Schachkarriere. Wo hast du denn angefangen überhaupt?
Angefangen habe ich, glaube 1971 ungefähr in Ratingen Schach zu spielen. Ratingen, das ist in der Nähe von Düsseldorf, so in dem Dreieck Düsseldorf, Essen, Duisburg. Dort habe ich angefangen, Schachclub Ratingen.
Und da warst du aber schon älter in Anführungszeichen, ne? Also nicht erst als Kind, sondern du bist Spätstarter.
Genau, ich hab erst so mit 2021 angefangen, Schach zu spielen. Hatte aber vorher schon in diversen, ich habe mein erstes Studium früh angetreten, 1969. Ja, ich habe vorher sogar als Elektriker noch gelernt, bin also die Prüfung abgeschlossen, Facharbeiter, Elektriker, was natürlich völlig sinnlos war, meine Augen waren schon viel zu schlecht eigentlich dafür. Und dann habe ich Elektrotechnik mein erstes Studium fing in Düsseldorf an der Fachhochschule Elektrotechnik studiert und dann habe ich dort einige Schachspieler getroffen. Das war auch die Zeit, wo fast nur gestreikt wurde. Es wurde ja nicht studiert. 1969, das war ja dann einfach mehr die 68er-Generation, wo ich vielleicht noch ein bisschen zuzähle. Wir haben also nicht wirklich studiert in der ersten Zeit mehr. Waren wir gegen alles. Und haben natürlich auch protestiert und so weiter. Und da habe ich halt viel Schach gespielt mit Leuten, habe gemerkt, dass das Spiel mir immer besser gefällt, weil ich habe vorher keinen Partner gehabt und habe dann gemerkt, dass es mir liegt, das Spiel, das hat mir Spaß gemacht. Habe gemerkt, dass ich dann irgendwann nach ein paar Wochen auch gegen Vereinsspieler gewinnen konnte und dann bin ich dann irgendwann nach Ratingen, da wo ich wohnte, in den Schachclub reingegangen.
Und wie ging es dann weiter?
Genau. Es war so, dass ich dann so ein bisschen rumgehangen habe, wenn man so sagen darf, weil meine Augen immer schlechter wurden. Ich habe mich nicht so geoutet wegen meiner Augen. Habe versucht, das zu verstecken, was natürlich schwierig war. Musste irgendwann das Studium abbrechen in Düsseldorf und habe dann so 2, 3 Jahre eigentlich, bis ich dann zum Arbeitsamt gegangen habe, die mir dann eine Umschulung angeboten haben. Erstmal wegen Bildtechnik habe ich dann angefangen und dann bin ich 82 nach Heidelberg gekommen zum Fachhochschulstudium, im Moment zum Informatikstudium nach Heidelberg. Entschuldigung.
Und das war dann auch möglich, mit schlechterem Sehvermögen Informatik zu studieren.
Genau, das war Informatik für Sehbehinderte.
Ah, okay, da gibt es einen eigenen Studiengang.
Das hatte mir das Arbeitsamt angeboten, das habe ich natürlich dann genutzt. 3 Jahre Studium an der Fachhochschule, wo ich dann auch in Heidelberg studiert habe und dort meinen Freund kennengelernt habe, 1983. Und ja, da bin ich dann auch hängen geblieben. In derselben Firma, wo ich studiert habe, habe ich auch gearbeitet in der Berufsförderung Heidelberg.
Okay. Und schachlich bist du dann in Heidelberg in einen Verein gegangen. War das ein normaler, in Anführungszeichen, Verein oder ein Verein speziell für Sehbehinderte und Blinde oder beides?
Ich bin als erstes im Blindenschachclub Heidelberg gegangen. Der hat auch den Vorteil gehabt, hat genau da, wo ich studiert habe, getagt. Damals war Günter Schwechtlin Präsident des Deutschen Blindenschachbundes und in Heidelberg Telefonist. Und da bin ich natürlich dann da reingegangen und ich glaube 2 Jahre vielleicht und habe dann gemerkt, dass das nicht gut ist, wenn man da so in einem Verein ist, der relativ tief spielt und ich schon besser war, dass die Leute oft am ersten Brett nicht gekommen sind, wo ich gespielt habe, um irgendwie zu tricksen. Dann das erste Brett freigelassen und wenn ich dann sonntags morgens mit dem Bus rumfahre
Okay.
und 3, 4 Mal in der Saison keiner kommt, dann hat mir das keinen Spaß gemacht.
Ja, das ist ja auch unsportlich. Also ein Brett mit Absicht freizulassen, nur um die DWZ nicht zu verschlechtern, das ist ja auch doof. Ja.
Ja, aber es passiert ja oft. Und wenn es nicht mit Strafe ist, dann machen die das halt. Da haben wir alle so Strohleute an den Brettern rumsitzen. Wenn man die Listen anguckt, dass sie ein bisschen jonglieren können. Warum, weiß ich nicht, aber sie machen es halt. Danach bin ich dann nach Heidelberger Schachclub gegangen, dann noch nach Leimen, noch jeweils für 1 oder 2 Jahre und dann bin ich nach Sandhausen gekommen, ich glaube 1990 nach Sandhausen. Dort habe ich dann, glaube 20 Jahre gespielt, bin immer noch Mitglied von Sandhausen. Mittlerweile spiele ich bei den Schachfreunden in Heidelberg, einfach weil es für mich näher ist und weil irgendwann, dass ich einfach ein bisschen leer bin. Ich werde ja auch älter und habe auch nicht mehr die Lust, da rumzufahren.
Ja. Und jetzt hast du natürlich deine neun deutschen Meisterschaften da noch in dem Zeitraum errungen. Also erstmal Respekt vor der sportlichen Leistung überhaupt. Das ist ja eine unglaubliche Konstanz. Erzähl mal so ein bisschen über diese Wettbewerbe und diese Meisterschaften. Ja, wie war das für dich? Also die Frage ist jetzt nicht sehr speziell, aber vielleicht kannst du was dazu sagen.
Also ich habe die erste Meisterschaft 1985 bei den Blinden, reden wir jetzt von Blinden, ist alle 2 Jahre.
Ja.
Und dort habe ich die erste Meisterschaft 1985 mitgespielt. Dort war ich Fünfter. Und das war ein bisschen schwierig. Damals habe ich während meiner Abschlussprüfung, ich bin also einen Tag nach Heidelberg gefahren. Das war in Wunsiedel, um meine Prüfung zu machen, meine Abschlussprüfung und habe dann praktisch eine Runde nicht mitspielen können und bin dann Fünfter geworden. Da war natürlich alles ein bisschen mit dem Abschlussprüfung, Studium, war alles ein bisschen schwierig. Und dann 87 bin ich Dritter geworden und 1989 war es dann, habe ich dann ganz viel Glück gehabt und bin dann Erster geworden in Altensteig. Das war natürlich ein wunderschöner Erfolg für mich. Genau.
Und dann folgten noch 8 weitere deutsche Meisterschaften.
Ja, 89 und dann war es so, dass mein jetziger Mann, also mein damaliger Freund, an AIDS erkrankt ist, 1987 und das war dann eine ganz schwere Zeit. Das war dann ganz schwierig und 91 fast gestorben wäre und das war ganz schwere Zeit. Und dann hat er sich 92 erholt, dank besserer Medikamente, die es dann langsam gab. Und ich bin dann eben auch 93 wieder, 93, glaube ich, und 95 wieder deutscher Meister geworden.
Also hast schon einiges miterlebt, auch an schlechten Zeiten,
Genau.
aber dich immer wieder davon erholt. Also du bist ja auch ein unglaublich optimistischer und humorvoller Mensch. Während wir hier chatten, hast du da so ein Skype-Bild mit einem Schild, wo drauf steht, Vorsicht, Blinde. Was hat's damit auf sich?
Ach so, ich weiß ja gar nicht, was der Kalle da alles macht bei mir.
Das heißt, dein Freund hat es oder dein Mann hat es eingestellt und du wusstest das jetzt gar nicht.
Na, es ist so, es gibt ein sogenanntes Blindenheim, jetzt ist es ein Aura-Hotel in Saalgrub in Bayern, da irgendwo im Allgäu. Der Pfaffenwinkel, wie es immer, wo wir schon öfters mal waren, wo auch Schachturnier waren, und da gibt es irgendwie ein Schild, da steht wirklich drauf, Vorsicht, Blind, das hat er natürlich fotografiert und hat dann da eingestellt. Also Bild, ich wusste es gar nicht genau, was er da macht. Ich sehe es ja nicht. Er hat es mir bestimmt mal gesagt, aber schon so lange her, ne?
Ja, also das passt zu einem Zitat, was ich von dir in dieser Zeitschrift Karl gelesen habe. Da hast du irgendwie so sinngemäß gesagt, ja, erst wenn man über seine eigene Behinderung lachen kann, dann hat man sie richtig akzeptiert. Und ich finde, das ist ein schöner Satz.
Genau, weil wir einfach auch, wenn man Witze macht, so Blindenwitze, dann gucken die Leute schon, was macht der da, ne?
Ja.
Und da gibt's dann auch viele Witze, die dann nicht mehr so ganz, ja, genau. Wir haben schon alles Mögliche zusammen gemacht, dadurch fallen wir natürlich auf und so in Heidelberg, und genau, es gibt auch einen Film über uns und auch von der Hochzeit. Ich werde dir irgendwann mal schicken auf dem Stick, kannst du jetzt mal angucken.
Ja, gerne. Was ist das für ein Film genau? Von der jetzt öffentlich zugänglicher Film oder einer nur für euch oder?
Nö, ich weiß, muss den Regisseur fragen, einen jungen Regisseur. Es war so, wenn ich das noch ausholen darf,
Ja, klar.
am 10.10.2010 haben wir uns verpartnern lassen, und vorher war ich im September, glaube ich, bei einer Meisterschaft, oder bei der Weltmeisterschaft in Belgrad, und da habe ich eine Bekleidung gesucht, weil der Kalle einfach nicht mit wollte oder konnte. Und Belgrad ist ja auch nicht so ein Traumziel. Auf jeden Fall habe ich dann einen Schachspieler, den ich später mal angefragt, ob er Lust hat, mich zu begleiten. Genau, den Marius Meyer von Dienheim. Und kann ich ja sagen. Und genau, dann musste ich natürlich eben vorher sagen, dass ich schwul bin. Das vielleicht, der wusste es, glaube ich, gar nicht. Oder warum auch immer. Auf jeden Fall fand ich das so nett. Ich habe ihn dann eingeladen und habe dann ihn gefragt, sag mal, ich wollte noch was Privates sagen. Habe ich gesagt, machst du das in einem Satz? Und dann kann er sich überlegen, ob er mitfährt. Und habe ich gesagt, ja, ich bin schwul und mein Freund hat HIV, hat AIDS. Punkt. Und hat ihn das gar nicht gestört. Und dann habe ich ihn halt mitgenommen nach Belgrad als Begleitung. Und wir haben immer noch guten Kontakt gelebt. Der wohnt jetzt in Dillheim mit seiner Freundin zusammen, und hat mich öfters begleitet. Das war sehr schön. Auf jeden Fall ging es dann so weiter. Dann sagte unser Bürgermeister, den wir auch kennen, ist auch schwul, Wolfgang Ehrsten aus Heidelberg, ist immer noch Bürgermeister bei den Grünen, und hat gesagt, wenn ihr was machen wollt, dann müsst ihr einen Film machen. Und da haben wir gar nicht dran gedacht, wir haben nur an Fotos gedacht. Und dann hat der Marius gesagt, dass er einen Schulfreund oder einen Freund kennt, den Andreas Kessler, der will Regisseur werden und der macht so kleine Filme. Genau, und dann haben wir den gefragt und der hat dann einen Film für uns gemacht über diese Hochzeit. Ja, das war der erste Film, und irgendwann kam er dazu, weil er dann in Berlin und in Ludwigsburg hat er später studiert, er will der Regisseur werden, und hat dann gefragt, ob er dann noch einen anderen Film über uns machen kann, nicht nur Hochzeit, sondern alles andere auch.
Ah, schön.
Genau, und dann haben wir das innerhalb von 2 Jahren, glaube ich, in 2 Jahren dann nach und nach in vielen Sessions gedreht. Das war natürlich sehr schön. Ja, dadurch ist ein Film entstanden. Jeder, der will, kann mich ansprechen, kann ich ihm einen Stick schicken. Und aber so richtig öffentlich ist er nicht. Ich würde dann gerne den Regisseur fragen, ob es okay ist. Und wenn er ja sagt, dann genau.
Okay. Also schick mir den gern mal und wer möchte, kann den Dieter direkt oder auch mich ansprechen und ich würde ihn dann nach Rücksprache mit dir irgendwie veröffentlichen. Also ist auf jeden Fall schön. Wunderbar. Ja, wir waren bei den deutschen Meisterschaften, aber du warst auch zweimal bei Olympia. Da wollte ich dich auch noch sprechen. Oder ich glaube sogar mehrfach bei Olympia, aber zweimal bei der Weltauswahl. Wie war das für dich, da die Weltauswahl zu repräsentieren? Oder allgemeines Erlebnis Olympia?
Also Olympia gibt es ja auch, Blindenschach-Olympiade bei den Blinden. Da war ich neunmal hintereinander
Oh.
dabei in der Mannschaft. Das ist der einzige. Also von 1985, das war ein bisschen verschoben worden. Sonst war es immer in den Jahren. Sie haben es ab und zu mal geändert. 1985. Und nächstes Jahr sollte wieder eine sein. Sie haben es ein bisschen verschoben. Und da war ich neunmal hintereinander. War natürlich mein großes Ziel, zehnmal hintereinander. Aber ich bin natürlich jetzt auch nicht mehr. Wir haben ja gute Spieler. Naja, nächstes Jahr ist ja noch ein bisschen Zeit, wenn das überhaupt noch alles stattfinden kann. Und zweimal bin ich dann von der IBCR eingeladen worden, von der IBCR eingeladen worden zur, ich bin mehrfach eingeladen, zweimal habe ich mitgespielt bei der FIDE-Olympiade in der Weltauswahl für Blinde und Sehbehinderte. Einmal in Jerewan, ich glaube, das war 96. Und einmal in Kalmykien, da wo der Kirsa Melumschinow herkommt, 98.
Also das war dann die normale Olympiade sozusagen, wo ihr dann so ein blinden Weltauswahlteam gestellt habt, richtig?
Genau. Das war ganz schön für mich. Ich war auch relativ erfolgreich. Ich habe immer natürlich Ersatzbrett oder vierte Brette gespielt. Wir waren ja auch zu fünft oder zu sechst. Aber 98 erinnere mich noch daran, dass wir dann, ich glaube, die Mannschaft war ja am meisten von der Rating nach oben gesprungen ist.
Gegen welche Teams habt ihr denn da gespielt oder gegen welche Länder seid ihr da angetreten?
Also ich erinnere mich, dass wir auch in der Lista, im Einzelnen weiß ich, glaube, wir haben auch ebenfalls gegen Indien gespielt.
Oh.
Da habe ich damals gegen den jungen Sasi Kiran gnadenlos verloren. Und Tränen hat mich schon gefragt, was ich da gemacht habe. Aber der war dann, ist ja mittlerweile, der war ja zwischendurch über 2700 Elo. Und es war keine große Schande gegen den. Ich erinnere mich auch, dass ich gegen Jugoslawien gespielt habe und mein Gegner richtig nervös wurde. Und irgendwann haben wir Remis gespielt und da wurde er, glaube ich, nicht mehr eingesetzt bei Jugoslawien, weil das geht ja nicht gegen einen 2100. Da nur Remis zu spielen und das war natürlich auch ein schöner Erfolg für mich und es war einfach ein Traum, Olympiade bei der FIDE zu spielen, ist natürlich schön, wenn man so einen Bus fährt zum Spiellokal, neben einem sitzt Kramnik und die ganzen Leute da, das ist natürlich schon ein Traum,
Ja.
dass man da mitspielen darf, das war schon für mich eine besondere Ehre und das möchte ich auch nicht missen. Und das war wirklich schön und für mich eigentlich auch ein großer Erfolg. Wir waren ja auch bei der Blindenschach-Olympiade, bei meiner zweiten, die ich mitgespielt habe, waren wir Dritter geworden. Das war natürlich auch eine Medaille, die wir bisher nicht wiederholen konnten. Also 1988 in Salaegerszeg in Ungarn sind wir da Dritter geworden. Das war natürlich für uns auch ein ganz großer Erfolg.
Mit dem deutschen Team war das dann, ne?
Mit dem deutschen Team, das war dann schon. Moment, das war noch nicht gemischt, das war noch, gab noch zwei Teams, DDR und wir. Genau.
Okay. Apropos Kramnik und Begegnungen mit großen Spielern, du hast mir auch erzählt, dass du von einem der ganz größten Schachspieler aller Zeiten, nämlich Boris Baski, dass du da mal ein Autogramm abgestaubt hast. Wie ging denn diese Begegnung vor sich?
Ach, das war in der frühen Zeit, ich habe ja in Ratingen gespielt. Und wurde auch, habe ganz viel Schach gespielt. Ich war auch sehr erfolgreich, würde ich sagen, weil ich auch spät angefangen habe. Aber ich habe da recht gut gespielt in der Zeit. Das war, glaube ich, ein Turnier in Solingen. Das war, ich glaube, 1974, genau, weiß ich es nicht mehr. Und wo dann das große Turnier in Solingen war, da war das Turnier, wo Ludwig Pachmann eingeladen wurde und dann wieder ausgeladen, weil die Russen sonst nicht mitgespielt hätten. Und da habe ich eben noch ein bisschen was gesehen. Ich war einmal bei dem Turnier dabei oder zweimal und habe dann mich beim Boris Paskiw an das habe das Demobrett noch gerade lesen können zu dem Zeitpunkt und habe da eben zugeguckt, Nur eben, weil ich ja wollte nur eine Partie verfolgen, dafür glaube ich gegen einen Lehmann gespielt, einen alten Berliner. Auf jeden Fall habe ich dann ein Autogramm von ihm bekommen. Das fand ich, da war ich ja ganz stolz drauf und habe gedacht, eigentlich ist es auch schon ein bisschen schön, wenn ein Schachspieler während des Spiels Autogramme gibt. Das ist wieder, wahrscheinlich ist es einfach, es drückt auch ein bisschen Überlegenheit aus von dem Spieler, dass er seinen Gegner nicht so ganz ernst nimmt.
Ach,
Aber
das hat er während der Partie in der Denkpause sozusagen, hat er noch Autogramme verteilt.
ja, ich habe mir hat ein Autogramm gegeben. Ich weiß nicht, was er noch gemacht hat, aber ich fand das nett. Wahrscheinlich hat er gemerkt, dass ich sehr konzentriert ihm zugeguckt habe.
Ja, schön. Ich glaube, das ist heute auch undenkbar, ne? Stell dir mal vor, irgendwie Magnus Carlsen spielt eine Partie und denkt nach und zwischendurch verteilt er noch Autogramme. Also sehr schön.
Ja, das war dann schon bei der Schacholympiade, wo man ja, konnte man nicht so an Kasparov, der hat ja mitgespielt. In Jerewan 1996 hat der Kasparov ja mitgespielt, aber da kam man ja gar nicht an so Leute ran, ne?
Ja.
Die waren ja abgesperrt und genau. Ich erinnere mich, meine Begleitung, das war ein junger Mann. Und der hatte, glaube ich, ganz gute Beziehungen zu den Mädels, die da rumliefen und kam da wohl irgendwie überall durch. Und hat da ganz schön zugucken können. Aber das war schon schwierig da.
Ja.
So eine Veranstaltung. Ich erinnere mich noch, ich habe ja viel Elektronik dabei gehabt und da wurden man alle untersucht. Alles wurde ich immer, meine ganze Tasche wurde auseinandergenommen und geguckt, was ich dabei habe, Metall und so. Da wurde schon sehr aufgepasst.
Also da gab es damals schon ja so Durchsuchungen wegen möglichem Cheating, wegen möglichem Betrug durch Computer, oder?
Nein, nicht wegen Betrug, das war ja kein Betrug, aber ich hatte was zum Aufnehmen da aus Metall und so.
Ja. Ach so, Sicherheitsuntersuchung quasi.
Sicherheit, Sicherheit.
Ah, okay.
Übrigens in Jerewan, wo ich war, das war sehr schön, da hinzukommen im Charterflug und dann eine halbe Stunde war ich im Hotel. Das war natürlich sehr bequem. Und während wir da gespielt haben, gab es in Armenien einen Putsch.
Oh.
Und da hatte der Kalle natürlich zu Hause Angst gehabt und weil ja vor unserem Hotel Panzer standen. Aber ich habe ja keine Angst gehabt, weil ich dachte, Schachspielern tun die bestimmt nichts. Und weil Armenien ist Schach und ist ja so der Volkssport Schach für Armenien. Ist auch nichts passiert. Da haben sie sich wahrscheinlich wieder beruhigt.
Ja.
Aber ich hatte damals, ich erinnere mich noch, ich hatte, glaube ich, $200 dabei und habe hunderte Dollar für Telefon war es schon teuer damals, mit dem Kalle telefoniert. Für die anderen 100 Euro habe ich dann, das war 2 Jahre später, Entschuldigung, das war in Kalmykken, da habe ich dann, lass mich nachdenken, da habe ich dann, 2 Jahre später habe ich dann für $100 telefoniert und für $100 habe ich Kaviar gekauft.
Okay.
Ich weiß gar nicht, es durfte, das war über 1 Kilo Kaviar, was ich dann in meinem Koffer hatte.
Und das hast du über die Grenzen gekriegt auch.
Ja, wir waren irgendwo am Flughafen, wo dann irgendwo die Koffer aufgemacht wurden, aber ich habe dann einen kleinen, ja, ich habe die junge Dame angelächelt und wollte den Koffer aufmachen, dann wollte sie aber nicht. Ich hab den Spieß umgedreht, habe gesagt, wenn ich will, dass sie ihn aufmacht, dann macht, will sie es nicht. Hat auch funktioniert.
Okay, also da hast du einen Bluff angewandt, ne? Ist ja ein richtiges Schachprinzip, mit dem du da.
Ja, ein bisschen blöffen ist ja gut.
Ja, genau. Ja, super bis dahin. Ich könnte auch mit dir noch ganz, ganz viel über persönliche Erlebnisse und so reden, aber was mich halt auch noch interessiert, ist das Thema Blindenschach an sich, weil ich glaube, dass viele von den Zuhörern bisher noch nicht gegen einen Blinden gespielt haben und das einfach mal so ein bisschen verstehen möchten, wie das funktioniert. Deswegen würde ich gern mal mit dir über das Thema Blindenschach an sich sprechen. Und man muss es ja unterscheiden von Blindschach, ne? Also ihr spielt ja nicht nur mit der Vorstellungskraft, sondern ihr habt ja ein Brett vor euch, beziehungsweise ihr spielt mit zwei Brettern, eins für euch und eins für den Gegner. Kannst du das mal beschreiben, wie das funktioniert für diejenigen, die das noch nicht erlebt haben? Also wie funktioniert so eine Partie zwischen einem Sehenden und einem Blinden?
Also es ist grundsätzlich das Zweibrettspiel, wenn Blinde gegen Blinde oder Blinde gegen Sehbehinderte oder Blinde mit Sehenden spielen eine Partie. Ich habe ein eigenes Brett, das ist tastbar. Das ist kleiner, das sind Steckfiguren, damit sie nicht so umfallen, wenn man daran kommt. Und die schwarzen Felder sind erhaben und die schwarzen Figuren haben oben noch einen Nagel drin, dass man sie abfüllen kann. Sonst kann man ja einen Springer, einen König, einen Turm gut tasten.
Ah, und wenn du weißt, da ist ein Turm und der hat einen Nagel, dann weißt du, okay, das ist jetzt der schwarze Turm.
Ja, natürlich weiß man als Spieler, wenn man viel gespielt hat wie ich, hat man das Brett mehr oder weniger im Kopf. Es dient ja nur zur Kontrolle und der Schiedsrichter muss ja auch wissen, was da passiert. Und der Weiße hat ein normales Brett, also wir sagen sehendes Brett. Und die Zugübertragung geht akustisch, ne? Er muss praktisch den Zug ansagen und mir den Zug sagen, akustisch, damit ich weiß, was ich ziehen muss. Das ist die Regel, das steht auch in den FIDE-Regeln drin. Genau. Und die Uhr. Früher hatten wir eine tastbare Uhr. Nur heute geht das natürlich nicht mehr mit dem Fischermodus. Es wird ja fast alles mit Fischermodus, mit Bonuszeiten gespielt. Heute haben wir eine Spezialuhr, die kommt aus Spanien, wo praktisch per Kopfhörer die Zeit abgefragt werden können.
Das heißt, wenn du wissen willst, wie deine Zeit ist, dann setzt du den Kopfhörer auf oder du hast ihn die ganze Zeit auf und drückst dann irgendeine Taste und die Uhr sagt dir dann an, wie viel Zeit es ist.
Genau.
Ah,
Ich
okay.
kann die Uhr auch selber programmieren, wenn es gibt ja viele verschiedene Modi, dann mache ich das so mit der Uhr. Und es klappt ja eigentlich ganz gut. Manchmal gibt es Leute, die nicht ansagen wollen. Und manchmal ist es schwierig, wenn einer die Sprache nicht spricht.
Okay.
Weil ich kann das nur mit Englisch und Deutsch umgehen.
Ja.
Und dann ist es schwierig, wenn einer ein Russe was sagt und es gibt ja bei uns auch Leute, die in Russland in normalen Schachvereinen spielen, auch hier im Bezirk Heidelberg und die einfach kein Deutsch reden können und kein Englisch reden können oder wollen.
Ja.
Dann wird es schwierig, weil man nicht immer einen Assistent dabei hat.
Ja, klar. Aber du selbst hast zwar das Brett vor dir, aber im Prinzip spielst du nur mit deiner Vorstellungskraft, ne? Also du
In
könntest,
der Regel.
ja, könntest du.
Ich müsste öfters fühlen, manchmal vertue ich mich auch und das ist fatal manchmal. Und zwischendurch habe ich auch besser gesehen. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist manchmal schwieriger, ein bisschen zu sehen, als gar nichts zu sehen, weil man dann sich vertun kann. Es gab mal den Spruch, einer sagt, warum hast du deinen Turm A1 nicht benutzt, hat mich einer gefragt, wo ich noch besser sehen konnte. Und ich habe dann nur geantwortet, ich hatte die Partie gewonnen. Ich sag, habe ich ihn gebraucht?
Okay, ja, so. Das spricht ja für dich, wenn du eine Partie gewinnst mit einem Turm weniger sozusagen. Ja. Könntest du denn auch mehrere Blindpartien spielen, so simultan? Also da gibt's ja diese Simultanschach-Vorstellungen von Magnus Carlsen oder so. Oder in Deutschland gibt's ja diesen Marc Lang, das ist ein FIDE-Meister, der, ich glaube, 50 simultan Blindpartien gleichzeitig spielen könnte. Wie könntest du das meistern? Wie gut wärst du da?
Ich habe mal, als ich noch halb sehen konnte, gegen vier Jugendliche gespielt bei uns im Schachclub in Rating. Danach eigentlich weniger. Aber ich traue mich das nicht so zu. Ich könnte vielleicht bestimmt zwei Partien spielen. Aber ich glaube, dass es für mich sehr anstrengend ist und habe da nicht mehr gemacht.
Also ich glaube ehrlich gesagt, wenn du eine Elo von über 2200 hattest und das gewohnt bist, dass du bestimmt da einige Partien simultan gleichzeitig spielen könntest. Wundert mich jetzt, dass du es gar nicht so richtig ausprobiert hast, also mit diesen Fähigkeiten.
Ja, aber wie heißt der Lang mit Vornamen? Der
Mark Lang.
Mark, da habe ich gehört, der hat das ja als Hobby, der macht das ja richtig, genau, der übt das ja auch wahrscheinlich. Ich hatte jetzt nicht den Anspruch, so das zu machen.
Wie ist denn die Beobachtung? Du hast vorher gesagt, da gibt es manche, die da nicht so richtig die Züge ansagen wollen. Also stößt du da im Prinzip meistens auf Verständnis oder gibt es da Leute, die da skeptisch sind und sagen, nee, wenn ich einen Zug ansagen möchte, dann will ich das nicht. Also ich hätte damit überhaupt kein Problem, aber wie ist deine Erfahrung im Umgang der Sehenden mit dir?
Ja, ab und zu passiert es mal, dass einer nicht ansagen will oder schlecht ansagt. Das ist ein größeres Problem, wenn ich mal nachfragen muss. Das macht mich selber dann auch nervös. Das ist letztens passiert. Und es gab dann noch ein bisschen Ärger und haben uns dann irgendwann auf Remis geeinigt. Mein Schachclub wollte das. Und es war schade, dass das nicht so richtig funktioniert hat, weil wenn einer nicht richtig ansagt, man muss eben den Zug ansagen, dann die Uhr drücken. Das passiert natürlich nicht immer richtig, wenn die Leute auch selber in Zeitnot sind. Der Sehnespieler hat natürlich auch ein Handicap. Das muss man ja sagen. Aber wahrscheinlich ist meins immer noch viel größer.
Natürlich.
Und insbesondere in Zeitnot wird es ja immer schwierig, weil ein Sehender, man hat gerade gesagt, der Grasen hatte jemand gerade matt gesetzt und hatte noch 0,2 Sekunden auf der Uhr oder so ähnlich. Jetzt gerade war das wohl.
Ja, genau, das war irgendwie so ein Online-Turnier, das er da organisiert hat.
Ja, ich bin jetzt viel online. Und das geht natürlich bei uns nicht, bis man den Kopfhörer abgehört, dass es dauert ein paar Sekunden. Also schon, Zeitnot ist schwierig für mich persönlich.
Sind Blitzturniere überhaupt was für dich? Ist das überhaupt möglich?
Wahrscheinlich schon möglich, aber ich habe es dann gelassen, weil ich da einfach doch deutlich schlechter bin.
Ja, ist ja auch Stress.
Und muss auch sagen, dass Blitzturnier in der Regel nicht fair gespielt wird. Ist meine Auffassung, ob das stimmt, weiß ich nicht.
Inwiefern jetzt nicht fair?
Ja, wenn die in Zeitnot sind, die schlagen auf die Uhr, die drücken auf die Uhr, das geht so schnell und dass dann, ob das alles ganz sauber ist. Ich war mal der Ansicht, man darf erst einen Zug machen, wenn der andere gezogen hat und die Uhr gedrückt hat. Und wenn ich jetzt dachte, Dora 4, und habe die Uhr dann gedrückt, hat der andere schon gezogen. Das wäre für mich rein theoretisch ein illegaler Zug, den er gemacht hat. Das ist so ein Grund, warum ich auch keine so richtige Lust habe, Blitz zu spielen. Ich glaube auch nicht, dass es schachlich sehr viel weiterbringt, Blitz zu spielen.
Das ist sowieso noch die Frage, ne, wie viel das überhaupt bringt, Blitzturniere bei der, ja, oder wie viel das zur eigenen schachlichen Qualität weiterhilft. Aber ich kann verstehen, dass du dir den Stress da nicht geben willst. Zum Thema Online, wie ist das denn? Also gerade sprießt ja alles online auf Lichess und Schacharena und wie sie alle heißen. Kannst du da irgendwelche Online-Sachen oder YouTube-Kanäle oder so, kannst du da irgendwas für dich nutzen? Hast du da irgendwelche Hilfsmittel oder Vorlesesysteme oder so zum Schachtrainieren und Spielen online mit dem Computer?
Es ist sehr schwierig, weil man auf diesen Servern ohne Maus, die Züge werden, glaube ich, nicht angesagt. Es gibt vielleicht Programme, wo das machen, aber ich habe es noch nicht wieder probiert, weil es mich frustriert, wenn es nicht geht. Man muss ja die Züge anhören und wenn das alles mit Maus passiert, über Figuren, Symbole, ich habe es noch nicht geschafft. Ich kenne das auch keinen Blinden, der es macht. Vielleicht geht es auch einfach nicht.
Ich glaube, auf Chess24 gibt's, oder war zumindest mal so, da habe ich mal einen Account gehabt und gespielt und da wurde mit der Stimme von diesem spanischen Kommentator von Pepe Cuenca, da wurden immer Züge, die man selber gemacht hat, aber nicht die, aber die eigenen Züge, ne, die wurden dann angesagt. Also vielleicht gibt es da sprachlich irgendwelche technischen Möglichkeiten, aber die sind wahrscheinlich noch nicht auf euch zugeschnitten, sondern das war mehr so ein Gag sozusagen. Aber gibt es denn irgendwelche Hilfsmittel, die jetzt speziell für Blinde zugeschnitten sind? Du hast mir erzählt, dass du mit Chessbase irgendwie trainieren kannst.
Also ich arbeite mit Chessbase. Chessbase hat viel für uns, für mich auch getan, muss man auch mal sagen. Zwischendurch gab es Chessbase-Versionen, die nur mit Maus funktionierten. Ich habe mich dann auf Chessbase 10 festgelegt, das immer noch funktioniert, auf Windows 10.
Mittlerweile gibt es 17, glaube ich, ne?
Mittlerweile gibt es Chessbase 15, glaube ich, wenn nicht noch mehr. Und aber da geht es auch ein bisschen besser. Aber ich selber komme mit dem Chessbase 10 besser aus. Aber mittlerweile funktioniert auch Chessbase 14 oder 15, ja, ich glaube ab 14. Auch weil wir da was bei Chessbase angefragt haben. Ich hatte mal den Matthias Willenweber gefragt und die haben auch ein bisschen was gemacht. Das fand ich auch ganz nett. Weil sie haben zwischendurch, konnte man die Züge nicht über die Fernschachnotation eingeben, sondern nur über Maus. Das haben sie wieder geändert, dass man auch mehr Tastaturzüge eingeben kann. Das ist ja für Blinde wichtig. Maus ist schwierig.
Ach so, dann nutzt ihr die Tastatur, um Züge einzugeben. Wie geht das jetzt? Also wenn du sagst, Springer von F3 nach E5, wie gibst du das ein mit der Tastatur?
Ich habe einfach, das habe ich selber mal vorgeschlagen, was am Anfang haben sie so geschickt programmiert. Das war, da muss man immer überlegen, was man eingibt. Ich sag mal, da war so, das war eine, wenn man geschickt programmiert, kann man ja, wenn man E4, A6 spielt und der zweite Zug von Schwarz, D4 und dann der zweite Zug von, würde dann T reichen für Turm nach A7, weil nur ein Turm nach A7 kann. Das wäre natürlich dann, und da kann man immer nachdenken, weil wenn mehrere Springer auf einem Feld können oder andere Figuren auch, haben wir manchmal Probleme gehabt zu überlegen, was muss man jetzt eingeben. Deswegen habe ich mal vorgeschlagen, mach die Fernschachnotation, also David 2, David 4 und dann ist das erledigt.
Jetzt muss ich mal blöd nachfragen, im Fernschach gibt es eine eigene Notation?
Nein, ich meine, David, ich meine, die Quellenfeld, Zielfeld, das ist, hat mit Fernschach nicht viel zu tun.
Ah, okay.
Aber so waren die Fernschachzüge, also ich habe es einfach so gesagt. Also da, D2, D4, Quelle, Ziel.
Okay, und dann gibst du das in der über die Tastatur quasi ein, D4, oder? Ja.
Ja, es geht schnell und das ist am einfachsten, braucht man nicht zu denken.
Okay. Wie ist denn das generell, wenn du jetzt nochmal zurück zum Schach am Brett mit einem Spieler spielst? Wie notiert ihr denn da die Züge? Oder gibt es das dann gar nicht?
Notation
Ja.
geht über Blindenschrift oder manche machen Großschrift, die noch ein bisschen sehen. Schreiben mit größer, haben sie was Größeres ausgedruckt. Oder ich mache es über Akustik.
Das heißt, du nimmst das auf, quasi die eigenen Züge.
Ja.
Ah.
Ja. Ich habe einen MP3-Spieler.
Okay, und spielst du die Partien dann später auch nach? Also analysierst du die irgendwie? Soll man ja machen.
Ich sollte es mehr machen. Ich sollte es mehr machen. Ich habe jetzt so einen, hier einen jungen Mann aus Heidelberg, den Adrian Schnitzer, der mir ein bisschen Training, mit dem ich ein bisschen Training mache, der ist ja inzwischen internationaler Meister. Und der hat mir schon gesagt, hier, und ich habe noch einen anderen, Janek Liebelt, der mich manchmal begleitet auf Turnieren, was ich auch brauche. Begleitung ist ja auch wichtig, wenn man blind ist. Fremde Hotels und so weiter und so weiter. Und da habe ich dann eben Leute, die mir helfen, und das ist halt schön. Also Begleitung suchen wir immer und Assistenten, das ist schön, wenn jemand Lust hat, immer gerne melden, ist wichtig für uns.
Ja, also an der Stelle auch gern ein Aufruf an die Zuhörer, ne, wer dem Dieter Riegler da unter die Arme greifen will oder anderen Spielern. Es gibt ja einen Verband der Blinden und Sehbehinderten Schachspieler und die können da sicherlich alle Unterstützung brauchen.
Genau, www.dbsb, Deutscher Blinden Schachbund, dbsb.de. Dort gibt es die Homepage von unserem Verband. Und da kann man natürlich gerne auch sehen, wer Ansprechpartner ist, Pressewart und so weiter. Übrigens habe ich ja öfters mal mitgespielt. Ich spiele öfters mal bei der Deutschen Schachamateurmeisterschaft mit. Vielleicht jetzt zum 12. Mal oder 13. Mal. Ich weiß nicht genau, wie viel. Auf jeden Fall habe ich diesen Bronzenen Springer mal bekommen. Ich war ganz überrascht, schon 10 Mal teilgenommen habe. Und da spiele ich ab und zu mit meiner Begleitung. Und da kennen sie uns schon und da sind sie schon voll auf eingestellt, dass Blinde kommen. Es kommen ein paar andere Blinde manchmal noch mit. Frank Schellmann und noch andere Leute, die da manchmal mitspielen. Und dann ist es halt schön, wenn man kommt und ich. Das Erste, wenn man sagt, hallo, wie geht's euch? Und du hast wieder das Brett, ne? Und genau, ich habe wieder das Brett da. Und da fand ich, da gibt es dann so wirklich nette Menschen, die helfen. Letztes Mal habe ich einen neben mir den Jannik spielen gehabt. Da habe ich so eingerichtet, dass der neben mir gespielt hat. Der hat auch mitgespielt in der B-Gruppe. Und das war eine schöne Begegnung. Der hat dann gegen einen gespielt und ich musste irgendwie auf Toilette, hat ihn angetippt. Da sagt der Gegner, weil er wenig Zeit hatte, der Yannick, der stellt die Uhr so lange ab. Das fand ich dann auch sehr, sehr nett. Das da, ja, sehr sportlich. Und das ist dann schon, das sind so wirklich fast nur nette Menschen, die man begegnet. Das ist schön.
Und das, ich glaube, das ist von der Zeitschrift Rochade, die Veranstaltung, ne? Oder bin ich da jetzt gerade auf dem falschen Dampfer?
Deutsche Schachamateurmeisterschaft ist eigentlich schon im Deutschen Schachbund.
Ah, okay.
Früher hat es Dirk Jordan gemacht mit seinem Team. Jetzt macht der Deutsche Schachbund unter eigener Regie. Da gab es wohl ein bisschen Ärger, aber jetzt, das wissen die Leute, was da so rumstand in den Schachzeitungen. Und aber das ist ja mal durch eine Veranstaltung, wo 7 Turniere im Jahr sind. Jetzt im Moment natürlich gar nichts. Und dann kann man da mitspielen. Das ist ein schönes Turnier, wenn man in A bis G Gruppen hat. Das sind wirklich spielstärkemäßig ganz viele Leute. Ja, das ist schon rekordverdächtig, wie viele Leute da mitspielen.
Also hoffen wir, dass das bald wieder stattfindet. Ich glaube, das wurde jetzt ins Internet verlagert, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Diese Internet-Schach-Amateurmeisterschaft, wo es ja auch diese mutmaßlichen Betrugsfälle gab, ne, wo der erste und zweite disqualifiziert wurden. Wir hatten das in der letzten Folge mit dem Sebastian Siebrecht thematisiert. Aber natürlich ist es schöner, wenn sowas tatsächlich vor Ort stattfindet und diese menschlichen Kontakte und so, von denen du erzählst, die finden da natürlich viel mehr statt. Lass uns nochmal zu dem Verband kommen. Das ist ja rechtlich ganz interessant. Ich habe das mal nachgeschaut auf der Homepage von denen. Die haben den Status eines Landesverbandes im Deutschen Schachbund. Das heißt, die können auch richtig so bei der Schachpolitik mitmachen und mitentscheiden, ne? Du hast ja früher auch mal in einem Vorstand mitgemacht. Was waren denn da so deine Vorstandstätigkeiten?
Also ich habe 3 Jahre mitgemacht, Presse habe ich gemacht und die Homepage vom DBSB. Das war natürlich für mich sehr viel Arbeit, weil ich ja nicht der typische, ich habe ja Informatik studiert, aber trotzdem ist HTML und diese ganze Sache mit Homepages war für mich alles neu. Und dann habe ich noch den Schachexpress gemacht. Das war eine akustische Hörzeitung, die wir alle 2 Monate rausgebracht haben.
Das interessiert mich natürlich als jemanden, der auch Audioinhalte produziert, dieser Schachexpress. Was waren da so die Themen oder wie habt ihr das aufgezogen? Waren das Partieanalysen oder Interviews oder Neuigkeiten oder was ist da so drin? Das gibt's ja jetzt noch, den Schachexpress, ne?
Ja, dann gibt es jetzt noch, aber ein bisschen seltener, weil man erstmal Leute finden muss, die es machen. Und auch muss man Leute haben, die was bringen. Also ich habe immer die Leute gesagt, machst du was von Bad Wörishofen bei dem Open, machst du was von der Weltmeisterschaft? Ich habe immer die Leute früher gefragt, habe sie praktisch ein bisschen festgenagelt, damit sie sich darauf einstellen konnten. Und das hat so funktioniert, dass sie mir einen Audiobericht geschickt haben. Oder einen Text habe ich bekommen. Dann habe ich das von meiner Vorlesekraft oder vom Kalle, meinem Mann, vorlesen lassen. Und dann habe ich es dann im Schachexpress gebracht. Dort gab es auch Aufgaben, die hat der Frank Schellmann regelmäßig mir geliefert, also Aufgaben vom Schachmagazin 64. Und dann gab es auch von Wilfried Bode, unserem Bundestrainer fürs Blindenschach, der hat auch immer so Audio, macht auch so Audios, wo man dann auf dem Schachexpress bringt. Das ist immer noch nach wie vor der Fall. Natürlich für Partienanalyse, wenn die Leute was bringen. Aber eine Partienanalyse, da müsste man die Leute ein bisschen anstacheln. Das ist nicht so oft, ne?
Okay, aber im Prinzip kann jeder, das muss ja kein Mitglied von eurem Verband sein, oder? Kann jeder so einen Beitrag machen?
Beiträge kann jeder machen und an den DBSB schicken. Das ist gar kein Problem.
Ja, also dann starte ich doch hiermit mal einen Aufruf an die Hörer, die irgendwelche interessanten Beiträge zu machen haben. Schickt die an den Schachexpress. Es gibt den jetzigen Verfasser, der heißt Ewald. Moment, ich habe es hier gerade auf meinem iPhone. Ewald Heck und ihr könnt gerne seine E-Mail-Adresse bei mir anfragen und dann schickt dem irgendwelche MP3s, irgendwelche interessanten Berichte oder Partieanalysen für den Schachexpress. Ja, die Hörer werden es euch danken.
Ja, der Ewald Heck macht es im Moment nicht mehr, aber der leitet auf jeden Fall weiter und
Ah,
das ist ja
okay.
das Wichtigste. Genau. Es gibt eine Adresse, die heißt schachexpress@dbsb.de, aber am besten ist aber Ewald Heck, dann kommt das auch weiter.
Okay.
Das ist kein Problem.
Ja, und den Schachgeflüster-Podcast, den können Blinde und Sehbehinderte natürlich auch anhören, ne? Also das ist für euch eigentlich ein gutes Medium.
Genau. Ja, Audio ist halt gut für uns, ne?
Ja. Und wie viele Schachspieler gibt es denn eigentlich unter den Blinden oder wie viele Blinde unter den Schachspielern, so rumgefragt?
Unser Verband hat ungefähr, ich weiß nicht so, 160 Aktien, die in der DBZ-Liste stehen. Es gibt natürlich noch weitere Fördermitglieder und so weiter, da die noch sind. Aber wir werden natürlich weniger, weil wir irgendwann wenig Nachwuchs. Also alle Leute, die sehbehindert sind, auch nur ein bisschen sehbehindert sind, sollten sich bei uns melden. Und das wäre ganz wichtig.
Woran liegen die Nachwuchsprobleme? Was meinst du? Weil Schach ja im Prinzip eigentlich im Aufwind ist momentan. Also seit Corona sowieso, aber ich habe den Eindruck gehabt, vorher auch schon. Warum gehen die Zahlen bei euch runter?
Es hängt vielleicht mit mehreren Faktoren zusammen, dass es weniger Blinde gibt aufgrund der medizinischen Möglichkeiten, die wir heute haben.
Ist ja eigentlich positiv.
Eigentlich positiv, genau. Und da geht natürlich auch darum, dass die Interessen, dass Blinde viel mehr machen können heute. Wenn du bedenkst, dass es früher schwierig war, man hatte Hörbücher auf Kassetten, jetzt hat man MP3s, man kann mit dem iPhone arbeiten als Blinder. Man kann ins Internet als Blinder und da hat man natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten.
Ja.
Wir zum Beispiel sind irgendwie viele Jahre verloren gegangen, weil ich nicht mit Chess-Base arbeiten konnte. Vom Sehen war es zu schlecht. Bücher konnte man nicht so richtig lesen. Und da waren dann, wo ich nicht mehr mit Lupe lesen konnte, fehlten mir dann ein paar Jahre, um mich weiterzubilden oder Schach machen. Es gibt übrigens noch eine Sache. Es gibt einen Dr. Manfred Tröger, da kann man auch die Info über, du kannst auch meine E-Mail-Adresse eingeben, ich leite es dann weiter. Genau, dann leite ich weiter. Es gibt einen Manfred Tröger, der hat das, sich die Rechte geholt, dass er die Schachmagazin 64 praktisch überarbeitet, einscannt und praktisch kann man das dann im Computer lesen als Word-Dokument.
Ich habe gerade gehört, es ist 12 Uhr, also du hast auch so eine Uhransage, ne? Ne.
Ja, gut, ich kann die ein- und abschalten, aber ist mir ganz recht. Manchmal weiß man gar nicht, wie spät es ist. Es gibt genug sprechende Ohren bei mir.
Okay, also dieser Manfred Tröger, der wandelt quasi diese Schachzeitschrift in Audio um.
Genau, und es ist ein bisschen traurig, dass es so wenig Leute gibt, die es dann auch lesen.
Okay.
Das ist schade, weil viele Blinde spielen nur so ein bisschen Schach, manche weniger. Es gibt wenig Leute, die wirklich aktiv wie ich sind und immer noch viel trainieren und den Spaß macht. Es gibt nicht so viele, wie man glaubt. Und wichtig ist, dass sehbehinderte Leute im Verein sich melden. Also es ist ganz wichtig, dass Menschen, die, es gibt viele Vereine, wo auch Sehbehinderte sind, die nicht daran denken, dass es ein DBSB gibt. Die Information wäre auch wichtig.
Was wäre der Mehrwert für den Sehbehinderten? Also was kann der DBSB den bieten sozusagen?
Also sie können auch an unseren Turnieren teilnehmen, sie können sich qualifizieren, auch für attraktive Turniere wie Schacholympiade oder können bei der deutschen Meisterschaft mitspielen. Sind nicht alleine. Ich war ja auch mal sehbehindert im Schachverein und habe mich eigentlich nicht an jemanden gewandt. Habe mühsam bin ich zurechtgekommen, musste gucken, wie das Licht ist und so weiter. Das sind alles Stressmöglichkeiten, die manche Leute abhalten, dann Schach zu spielen. Und da haben sie eine Gruppe, wo sie also als Selbsthilfegruppe, wo man was machen kann. Und das ist natürlich auch schön. Es gibt eben viele Hilfen und es gibt eben viele Turniere und man ist praktisch so eine Selbsthilfegruppe, wo man eben auch reden kann.
Gibt es da irgendeine Schwelle, eine offizielle? Also ab wann man noch zu gut sieht oder ab wann man ja sozusagen sehbehindert im Sinne der Verbandsmitgliedschaft ist?
Wir sind gerade dabei, irgendwas zu ändern. Ganz genau weiß ich nicht, aber bitte alle Sehbehinderten einfach melden.
Okay, also wer sehbehindert ist, der weiß es unabhängig von der ärztlichen Schwelle. Ja.
Ja, blind ist 2% weniger, 10%. Ich glaube, 20% ist jetzt die Grenze. Das ist schon ganz schön viel, wenn man das sieht, dass man dann vielleicht auch irgendwo bei Turnieren mitspielen kann, international. Das ist sehr attraktiv, weil welcher Spieler, wie ich damals mit 2200, kommt zur Schacholympiade, ne?
Und sieht Kramnik spielen live und so weiter, ja. Ja, okay. Dieter, wir haben die Stunde gerissen gerade. Deswegen, ich habe von meiner Seite aus auch im Prinzip die meisten Fragen gestellt, die ich dir stellen wollte, die ich vorbereitet habe. Gibt es von deiner Seite aus noch ein Thema, was wir noch nicht gestreift haben?
Ja, ein Wunsch wäre mir, wenn so Videos in YouTube und so habe ich was gesehen, zum Beispiel über irgendwas von, ich weiß glaube, Jonas Lampert, dass die Leute die Züge sagen. Das wäre ein Wunsch für mich, komplett die Züge sagen oder mal die Stellung sagen, weil wenn man am Brett sieht als Sehne und da fährt einer mit der Maus rum. Manchmal fehlt einfach nur, dass man die Züge alles sagt. Es gibt Leute, die es machen und weniger, aber das wäre schön wichtig, dass er natürlich die Leute und dass jemand versucht oder mir sagt, wie man als Blinder auch mit diesen Servern spielen kann. Mein Schachclub, meine beiden Schachclubs in Sandhausen und Schachfreunde, die machen auch jetzt Internet-Schach. Ich habe es noch gar nicht pausiert, weil ich einfach ein bisschen Angst habe, dass ich damit nicht klarkomme, dass mich das anfängt zu ärgern. Ich werde wahrscheinlich einfach mal einen fragen, meinen Schachspielern, ob jemand, einer darf ja zu mir kommen, glaube ich, mittlerweile. Und dass er mir mal sagt, wie das geht oder zeigt. Ich frage mal meine Leute, ob sie überhaupt Lust haben, das zu machen.
Ja, also Kanäle und Möglichkeiten gibt's genug, ne? Aber klar, ob die, da muss man genau gucken, welche geeignet sind und welche nicht.
Ich würde auch diesen Magnus Carlsen und die ganzen Mitspieler, ich meine, einfach mal da zugucken können, dass ich im Moment nicht kann. Ich habe gerade gestern mit jemandem telefoniert, der erzählt mir, wie gut die sind im Blitzen und wie schnell die sind und zwischendurch noch kommentieren. Es ist einfach unglaublich, was die Menschen, die super Großmeister für Fähigkeiten haben. Es ist unglaublich.
Ja.
Und natürlich wünsche ich mir noch wirklich, dass erstens sich viele Sehbehinderte melden bei uns. Einfach mal vorbeikommen, ist ja ganz unverbindlich, können mich anrufen, ich leite auch gerne alles weiter und möchte natürlich irgendwann mal wieder am Schachbrett sitzen und eine Partie spielen gegen eine Person. Das ist, glaube ich, mein größter Wunsch, dass das mal auch mal bei uns wieder möglich ist.
Ja, das wollen wir alle.
Genau.
Da kann ich mich nur anschließen. Also das wäre auch mein Wunsch. Wir haben den Vereinsabend auch ausgesetzt und ja, es gibt jetzt so ein Papier übrigens vom Deutschen Schachbund, wo irgendwie drin steht, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber so Überlegungen zum Wiedereintritt in den Spiel- und Trainingsbetrieb. Und da wird auch zum Beispiel davon gesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, auch zwischen Sehenden sozusagen mit diesem Zwei-Brett-Prinzip zu spielen, also zwei
Hallo?
Bretter und hallo, hörst du mich noch? Dieter, hörst du mich?
Immer eine kleine Pause drin, ja.
Ah, okay. Ja, also in dem Papier steht der Vorschlag drin des Deutschen Schachbundes oder die Überlegung, dass man in Zeiten von Corona auch mit zwei Brettern spielt, um einfach diesen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten zu können, den man ja normalerweise am Brett nicht hat. Und da wird in diesem Papier auch ausdrücklich Bezug genommen, dass das ja im Blindenschach so schon gang und gäbe ist. Also ist auch ganz interessant, dass jetzt so ein Prinzip aus dem Blindenschach möglicherweise sogar hilft, um ja in Corona-Zeiten wieder Schach spielen zu können. Aber das Papier ist, glaube ich, noch ja im Entwurfsstadium oder noch nicht so ganz offiziell.
Ich habe das gemerkt in Bad Wörishofen, da war es auch schon der 13. März ungefähr, wo dann mein Gegner so gehustet hat, aber wir haben so ein bisschen versetzt gesessen durch die zwei Bretter. War ich ganz froh, dass ich da nicht von ihm angehustet wurde. Aber es war dann schon schwierig gewesen. Wir waren ja eines der letzten Turniere, was noch stattgefunden hat. Mitte März in Bad Wörishofen.
Ja,
Genau.
okay.
Ja, das wäre schon schön, aber das will ich mir noch mal kurz suchen, das vom DSB, das Blatt, dass die Leute, ja, da muss man ja an zwei Brettern spielen, dann wäre es ja prädestiniert im Blindenschach. Wenn wir es noch das Licht ausmachen, dann habe ich Riesenvorteile.
Okay. Ja, das ist doch mal eine Idee, ja.
Noch zum Abschluss, da gab es auch mal in Wörishofen ein Riesentheater und ich habe gar nicht gewusst, warum, weil ich schon so schlecht sehen, dass ich es nicht gesehen habe, ist das Licht ausgefallen. Und wir haben aber aufgehört zu spielen. Ich habe keinen Grund gefunden dafür.
Ja, manchmal bist du dann eben doch auch im Vorteil, ja. Sehr schön. Okay, Dieter, ich will den Hörern nicht zu viel Zeit zumuten, weil es haben schon einige gesagt, dass meine Podcasts doch ein bisschen lang sind. Und deswegen ist so die eine Stunde so ein bisschen die Grenze für mich. Deswegen danke ich dir sehr, sehr, sehr herzlich. Also das hat wirklich Spaß gemacht und du hast ja auch in der Vorbereitung viel Mühe gemacht, damit das technisch alles klappt und damit ich genug informiert bin über dich. Also vielen Dank nochmal. nochmal. Und ja, ich möchte nochmal mit einem kleinen Zitat enden. Und zwar, als ich in der Facebook-Gruppe Schachgeflüster Podcast dich angekündigt habe als Gast, da hat der Sebastian Siebrecht, den du ja auch kennst und der mein letzter Gast war, geschrieben: Klasse, sehr gute Wahl. Dieter hat ein sehr angenehmes Wesen und eine wunderbare Stimme. Und dem kann ich mich nur anschließen und ja, wünsche dir schachlich und privat alles Gute.
Es gibt das Kompliment an Sebastian zurück. Freue mich, wenn er mal wieder aus Frankreich kommt, mal wieder hier so eine Faszination Schach macht. Ja, bei uns im Haus ist das so gewesen. Ich finde es einfach traumhaft, wie er mit Kindern umgehen kann. Die Geduld hätte ich wahrscheinlich nicht.
Bei dir im Haus, da muss man dazu sagen, du wohnst quasi im oder über dem Einkaufszentrum in Heidelberg, wo das stattgefunden hat.
Genau. Ich wohne ganz ruhig. Jetzt ist es noch ruhiger, weil die Altstadt praktisch nichts mehr läuft. Sehr angenehm. Aber das ist natürlich für uns zentral zu wohnen auch schön.
Ja, okay.
Alles klar.
Gut, dann hast du noch was auf dem Herzen? Also das letzte Wort gebe ich ja immer an den Gast, um dich bei den Hörern zu verabschieden oder ihnen vielleicht auch noch was mit auf den Weg zu geben. Ich sag schon mal Tschüss an alle da draußen und bis zur nächsten Folge und macht's gut. Dieter, jetzt darfst du noch mal was sagen, wenn du möchtest.
Ja, also ich bedanke mich natürlich auch bei vielen Hörern, die es anhören. Bitte, bitte sprecht mich an, wenn ihr mich seht, auch wenn ihr mich kennt. Ich sehe euch nicht. Ich kann an euch vorbeilaufen, einfach ansprechen. Ich freue mich für jeden, der mich kennt oder mal gegen mich gespielt hat. Und einfach bitte denkt dran, das Handicap ist für euch groß, für uns auch. Und irgendwie hat man viele Freunde gefunden und ich hoffe, dass es so weitergeht. Dankeschön.
Ja, ich danke auch und ja, mach's gut. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet Schachgeflüster mit UE @gmail.com. Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in Städten, und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.